Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Wie kommt der Geist in den Körper? Wie entsteht etwas Immaterielles wie Gedanken oder Bewusstsein in einem Organismus, der aus Molekülen und Zellen besteht, aus Materie? Die Diskussion über dieses uralte Körper-Geist-Problem der Philosophie dauert an. Mit dem Aufschwung der Neurowissenschaften seit den 1990er Jahren haben sich auch HirnforscherInnen den Kopf darüber zerbrochen. Trotzdem fehlt weiterhin eine endgültige Antwort auf die Frage, wie Gedanken aus neuronalen Prozessen entstehen können. Der Philosoph und Neurowissenschaftler Georg Nordhoff von der Universität Ottawa verfolgt jetzt einen neuen Ansatz. Er möchte das Geist-Körper durch das Weltgeist-Problem ersetzen und hofft so, geistige Aktivität besser erklären zu können. Martin Hubert stellt seinen Ansatz vor.
Bilder, Laute oder Düfte. Alle diese Sinneseindrücke werden erst in unserem Gehirn zu geistigen Erlebnissen, etwa zu dem bewussten Gedanken, diese Rose riecht angenehm. Theorien zum Geist-Körper- oder Geist-Gehirn-Problem, die ergründen wollen, wie diese Umwandlung geschieht, gehen oft von einer Interaktion aus, einer Wechselbeziehung zwischen neuronalen und mentalen Prozessen. Das führt zu einem Dualismus von Geist und Materie, der nicht wirklich erklärt, wie Ersterer aus Letzterer entsteht. Psychische Prozesse würden damit grundsätzlich nicht den Naturgesetzen unterliegen. Die sogenannte Identitätstheorie möchte das vermeiden, indem sie einen Monismus, also eine Einheit von Geist und Gehirn, annimmt. Der Philosoph Michael Paun von der Berliner Humboldt-Universität fasst sie so zusammen.
Mentale Prozesse sind identisch mit neuronalen Prozessen. Wir brauchen also keine Interaktion zu postulieren, sondern einfach die Wirksamkeit bestimmter neuronaler Prozesse ist gleichzeitig die Wirksamkeit der damit identischen geistigen Prozesse.
Die Aktivität bestimmter Neuronen wäre damit identisch mit dem Gedanken, diese Rose riecht angenehm. Die Aktivität anderer Neuronen mit dem Gedanken, das ist eine Pflanze. Der inzwischen emeritierte Bremer Hirnforscher Gerhard Roth hat in einflussreichen Büchern argumentiert, das Geist-Gehirn-Problem sei dann gelöst, wenn man Gedanken systematisch und eindeutig auf stabile neuronale Muster zurückführen könne. Zum einen ist die Forschung davon aber bislang weit entfernt. Zum anderen hätte man damit auch keine Identität, sondern wieder nur eine Korrelation nachgewiesen, also eine sehr enge Beziehung zwischen Geist und Gehirn. Letztlich kann sogar die Identitätstheorie den Unterschied zwischen Gehirn und Geist nicht völlig eliminieren. Michael Paun.
Diese Identitätstheorie hat nicht zur Folge, dass wir sagen können oder vielleicht sogar sagen müssen, in Wirklichkeit ist das alles nur ein neuronaler Prozess, sondern die Konsequenz ist einfach zu sagen, wir haben hier einen Typus von Prozessen, den bezeichnen wir je nachdem, wenn wir uns diesen Prozess aus der neurowissenschaftlichen Perspektive nähern, bezeichnen wir ihn eben als neuronalen Prozess. In anderen Bedingungen sprechen wir einfach von psychischen Prozessen. Wir haben also zwei unterschiedliche Perspektiven auf einen Prozess.
Forscher können heute zwar nachverfolgen, wie optische Reize oder Duftmoleküle im Gehirn Nervenaktivitäten auslösen. Wie daraus dann aber immaterielle Gedanken und Erlebnisse mit subjektiver Bedeutung entstehen, bleibt weiterhin unklar. Der an der Universität Ottawa lehrende Neurowissenschaftler und Philosoph Georg Nordhoff zieht daraus nun eine radikale Konsequenz. Er möchte das Geist-Gehirn-Problem hinter sich lassen und durch das Welt-Gehirn-Problem ersetzen.
Das, was Geist genannt wird, ist wahrscheinlich in der Beziehung, in der Relation zwischen Gehirn und Umwelt. Das heißt, das Geist-Gehirn-Körper-Problem wird auf die Frage nach den verschiedenen Formen der Relation zwischen Gehirn, Körper und Umwelt verlagert. Und damit ist die klassische Dichotomie zwischen Monismus versus Dualismus oder Geist und Gehirn versus Geist im Gehirn unterminiert.
Statt danach zu suchen, wie einzelne Reize in exakt identifizierbaren Nervenzellen in bestimmte Gedanken umgesetzt werden, geht Nordhoff also grundsätzlicher vor. Er fragt, wie es dem Gehirn überhaupt gelingen kann, Neuronale mit geistigen Vorgängen in Beziehung zu setzen. Das geschehe dadurch, dass das Gehirn ein Gitter erzeugt, das als gemeinsame Währung für beide Vorgänge dient, sie also miteinander vergleichbar macht. Diese gemeinsame Währung sind für Nordhoff Raum und Zeit. Wenn bestimmte Reize aus der Realität vom Gehirn wahrgenommen werden, treten unterschiedliche Zellnetzwerke im Gehirn räumlich miteinander in Kontakt und werden aktiv. Gleichzeitig werden die Reize zeitlich in das Gehirn integriert. Sie lösen dort sehr kurze neuronale Aktivitätswellen aus, die auf permanent vom Gehirn erzeugte langsame neuronale Wellen treffen.
Das heißt, die neuronale Aktivität, die wir beobachten, ist eine Mischung. Und die Stärke der Aktivität, die durch den Stimulus induziert wird, hängt nicht nur vom Stimulus selber ab, sondern auch von dem aktuellen Ruhezustand des Gehirns. Das heißt, der gleiche Stimulus kann unterschiedliche neuronale Aktivitäten auslösen. Wenn Sie mir also jetzt das Interview mit mir führen, wenn ich satt bin und gerade gut gegessen habe und guter Laune bin, dann löst das Interview bei mir eine andere neuronale Aktivität aus, als wenn ich extrem hungrig bin und jetzt eigentlich nur darauf auf bin, das Interview schnell zu beenden und irgendwo Essen zu kriegen.
Gedanken und Stimmungen beeinflussen die langsamen Wellen des Gehirns und bestimmen darüber mit, welche Reize der Außenwelt wahrgenommen und wie sie interpretiert werden. Die schnellen Aktivitäten, die die Reize der Außenwelt im Gehirn auslösen, verändern umgekehrt aber auch die langsamen Wellen des Gehirns. Das stützt für Nordhoff die These, dass Bewusstsein und Geist durch eine raumzeitliche Dynamik mit dem Gehirn und der Außenwelt verschränkt sind. Ein geistiger Zustand existiert für ihn sozusagen nur innerhalb dieser raumzeitlichen Dynamik, die zwischen Gehirn und Außenwelt stattfindet.
Der Zustand ist in der Vermittlung selber. Der Prozess selber ist der mentale Zustand.
Geist und Bewusstsein sind damit direkt abhängig von dem Ausmaß, in dem Gehirn und Außenwelt dynamisch miteinander in Beziehung treten. Das zeigt sich für Nordhoff drastisch, wenn Kinder zwar ein funktionierendes Gehirn besitzen, aber in Umwelten ohne Anregungen und lebendige Beziehungen aufwachsen. Klassische Fälle sind Kaspar Hauser oder stark beeinträchtigte rumänische Waisenkinder, die wissenschaftlich genau untersucht wurden. Da ihr Gehirn nicht in ständiger aktiver Wechselwirkung mit Umweltreizen stand, besitzen sie auch nur geringe geistige Fähigkeiten und ein schmales Bewusstsein. Nach diesem Muster versteht Nordhoff auch psychiatrische Erkrankungen wie die Depression. Seine Studien legen nahe, dass bei ihnen die Balance zwischen den langsamen Wellen im Gehirn und den Außenweltreizen verloren gegangen ist, weshalb sie in ihrer negativen Innenwelt versinken. Nordhoff will Geist und Bewusstsein daher nicht mehr als starre Substanzen verstehen, sondern als ständig veränderbare Prozesse, die in die Hirn-Umwelt-Dynamik eingebunden sind.
Wenn wir Bewusstsein und mentale Features verstehen wollen, müssen wir das vor allem im zeitlichen Kontext sehen. Und da haben wir große Schwierigkeiten in der westlichen Welt.
Michael Paun sieht Nordhoffs Ansatz kritisch. Denn die Frage, wie Geistiges aus neuronalen Prozessen entsteht, sei immer noch ungelöst, wenn man das Geist-Gehirn durch das Weltgehirn-Problem ersetze. Außerdem würden die meisten Hirnforscher heute das Gehirn stark in Handlungszusammenhänge und die Umwelt eingebettet sehen. Insofern sei Nordhoffs Ansatz gar nicht so neu. Dieser besteht jedoch darauf, erstmals ein Konzept vorgelegt zu haben, das die innere Verschränkung von Hirn, Geist und Umwelt systematisch ernst nimmt und nicht nur postuliert. Die raumzeitliche Dynamik würde nicht nur eine Wechselbeziehung beschreiben oder eine Einbettung des Gehirns in die Welt, sie stelle vielmehr die notwendige Bedingung der Möglichkeit geistiger Zustände dar.
Wie entsteht Bewusstsein aus Nervenzellen? Ein Beitrag von Martin Hubert.